Bier und Leute. Der Stadtwerke Bonn Podcast präsentiert von Die Kleine und der Groß. Und hier sind Katharina Müller-Stromberg und Volker Groß.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Wir haben heute zu Gast bei uns im Podcast eine Künstlerin, eine Museumsleiterin. 1981 gründete sie das Frauenmuseum hier bei uns in Bonn. Herzlich willkommen. Marianne Pitzen.
Tag. Sie sind, ich sage ihr Alter nicht, aber ich sage so um die 1948 geboren.
Tatsächlich.
Ja. In Stuttgart sind sie geboren und sind dann irgendwann ins Rheinland gekommen. Wie sind sie groß geworden in dieser Zeit? Können Sie das mal kurz schildern, damit wir einen Eindruck von Ihnen bekommen, wie Sie Ihre Kindheit erlebt haben?
Ja, ein bisschen langweilig fand ich das. Ich war immer erfreut, wenn irgendwie ein schreckliches Event war.
Was ist ein schreckliches Event?
Och, irgendwie, wenn die Straßenbahn aus den Schienen fällt. Aber sonst war ich, ich glaube, die miserabelste Schülerin aller Schülerinnen.
Warum?
Weil ich nachts natürlich gelesen habe und gemalt habe.
Ah, schon als Kind oder Jugendliche haben Sie schon gemalt?
Als Kind und als Jugendliche. Und ich habe dann mein Fahrrad genommen, bin in frühen Morgenstunden im Sommer ins Vorgebirge und habe von morgens bis abends irgendwo in den Feldern, in den Salatfeldern gemalt. Das war hinreißend.
Das heißt, das war schon
herrlich.
So früh quasi diese künstlerische Ader an sich entdeckt oder einfach sozusagen gemerkt, naja, dass da ein Talent da ist, dass die Liebe zur Kunst sofort vorhanden war?
Ich hatte kein anderes Talent und dann dachte ich, also das muss ich mal ausbauen und ich wollte nichts anderes als Malerin und Künstlerin werden.
Das war mal
ganz klar.
Was haben Ihre Eltern dazu gesagt?
Die fanden das jetzt nicht sehr existenzfördernd. Nee.
Also die haben Ihnen eher geraten, etwas Bodenständiges zu machen?
Ja, klar. Mhm. Doch. Aber dann habe ich das auch beherzigt, weil es war schon, im Grunde war das schon so, wenn ich dann Malerin bin, dann habe ich eigentlich gar keine Freiheit. Das hat sich sehr schnell rausgestellt. Wie viele Bilder soll man eigentlich verkaufen, um leben zu können? Das ist völlig absurd. Deswegen war ich dann relativ schnell so bei der Kunsttherapie gelandet. Und das war eigentlich wirklich eine ziemlich gute Idee. Mhm. Da hätte man Menschen gehabt und nicht nur das einsame Atelier. Und man hätte auch dann gleich eine Reaktion. Und man kann für andere was ziemlich Gutes tun. Ja, so ein bisschen.
Und man kann davon leben, ja.
Ja.
Aber wenn Sie so zurückblicken jetzt auf über 70 Jahre Kunst und Kultur und Schaffen, hat sich's gelohnt?
Ja, doch. Also ich wüsste nicht, was interessanter wäre.
Ich finde das Wort ganz interessant, etwas geschafft zu haben, über das Schaffen. Was haben Sie denn geschafft im Sinne der Kunst aus Ihrer Sicht?
Ja, ich versuche immer so gesellschaftliche interessante Bereiche mit einzubeziehen und da wird es wirklich dann spannend. Also Kunst und La Polar mache ich auf keinen Fall, weil mir ist das viel zu wichtig. Die Geschichte, gesellschaftliche Vorgänge, Bewegung und was man da selber ja irgendwo auch einbringen kann, so dass sich etwas tut. Also das war schon immer das Anliegen.
Aber Ihr Hauptthema ist ja, wenn ich das richtig verstehe, die Frau in der Kunst,
ja.
Die Gleichberechtigung grundsätzlich, eine gerechtere Umwelt, eine gerechtere Gesellschaft.
Ja, das ist wirklich das ganz große Thema.
Aber können Sie da ein Fazit ziehen und sagen, es ist viel gerechter geworden als früher oder es ist eigentlich noch genauso wie früher?
Na, da gibt es schon noch ziemlich viel zu tun, wie man immer so sagt. Aber einiges hat sich verbessert. In der Kunstszene sind sehr viele Museumsleiterinnen inzwischen. Und die wiederum, die bringen ganz gut die Künstlerinnen und die weibliche Kreativität voran.
Aber es gibt weltweit, glaube ich, nur 80 Frauenmuseen. Zumindest ist das die Zahl, die so kursiert.
Und über 10.000 Sportmuseen. Und über 10.000 Sportmuseen, das habe ich gegoogelt.
Das ist wirklich
irre, oder? Über 10.000 Sportmuseen, nur 80 Frauen.
Da sieht man, welche wahren Interessen in der Gesellschaft so
genau, gab's dann. Das meinte ich damit.
Ja, das stimmt.
Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass man ein explizites Frauenmuseum gar nicht mehr braucht?
Doch, das wird man schon brauchen. Weil, wenn wir aufhören würden und hier alles einstellen, dann würden die anderen ziemlich schnell so zurückschnurren, so in ihre alten Bahnen. Das ist meistens so, weil wir regen die durchaus an, nicht? Dass man jetzt das Thema ja Frauen in der Kunst doch ziemlich spannend findet. Also die Museen machen nacheinander jetzt die tollsten Ausstellungen. Gerade in Köln gab es da das Thema Gewalt in der Kunst. Boah, ja. Toll. Das war mal wirklich eine ziemlich scharfe Sache. Ja, Art Museum hat die tollsten Werke jetzt herangezerrt, die wir schon immer natürlich nie original, sondern immer nur als Kopie so hatten. Artemisia Gentileschi, was da alles so tätig
Katharina
ist.
Katharina Grosse kommt, glaube ich, jetzt auch ins Kunstmuseum. Eine große Ausstellung ist geplant mit ihr, ist auch eine sehr berühmte Frau inzwischen jedenfalls. Mhm. Aber wenn Sie das Frauenmuseum betrachten, ist das so ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein? Oder, ich meine, Sie waren weltweit das erste Frauenmuseum, das nimmt Ihnen ja keiner mehr. Aber hat das wirklich eine durchschlagende Wirkung?
Ich würde schon sagen, das wirkt. Aber eigentlich vor allen Dingen auch diese so begleitenden Themen. Also es gibt ja auch, wir haben auch den Sport mal auf der Latte gehabt. Fußballerinnen gibt es ja auch. Zum Beispiel Single Moms hatten wir. Mhm. Und das war natürlich ein ganz spannendes Thema, weil man damit entdeckte, jetzt weit über die Kunst hinaus, was da eigentlich los ist in diesem Bereich, wo alleinstehende Mütter, also vor lauter Arbeit und Verrücktheiten der Gesellschaft überhaupt kaum existieren können. Und auch mit den Kindern natürlich dann entsprechende Probleme haben. Also das sind schon tolle Themen. Und ich meine, dass wir da ziemlich viel Hintergrundinformationen gegeben haben. Wie ist es mit der Finanzierung? Wie ist es mit der Anerkennung? Wie ist es mit den begleitenden Sachen, Kita hier und dort und so weiter? Tolles Thema.
In Bonn werden ja Kunstwerke ausgestellt durch diese Kunststiftung um den Walter Smerling herum. Ja. Das ist ja bekannt. Mhm. Das sind aber alles Männer. Wird es da nicht auch mal Zeit, dass da vielleicht eine Skulptur einer berühmten Frau oder auch einer nicht berühmten Frau in Bonn aufgestellt wird?
Also das kann man schon mal kritisieren. Also sonst finde ich es natürlich gut, dass er überhaupt Kunst herschaufelt. Mm-hmm. Und zwar in Formaten, die ja ganz stattlich sind.
Ja.
Ja, und da habe ich mich ja auch mal reingehängt in diese Sache da mit der Running Bag, nicht? Mhm. Diese
Einkaufstasche vor genau. Leffers, glaube ich. Ja.
Genau. Also, fand ich einfach nur oder finde es nur witzig, wenn ich jeden Tag so aus der Südstadt da vorbeifahre, denke ich, mal wieder fröhlich konsumieren. Finde ich irgendwie gut.
Mm. Also aber es ist trotzdem von einem Mann gemacht.
Ja, hat allerdings. Sein schöner Name Erwin Wurm.
Das ist wirklich sehr schöner Name. Welche Skulptur, welche Statue einer Frau würde Ihnen denn fehlen in Bonn? Was würden Sie denn anregen? Was muss hier denn hin?
Also was mir fehlt, ist hier eine Louise Bourgeois, eine mindestens 20 Meter hohe Spinne. Die hat Spinnen in allen Formaten gemacht, aber auch hocherotische, unglaublich dreiste oder freche Arbeiten. Und das ab 85. Also die hat erst im allerhöchsten Alter mal so richtig losgelegt. Mhm. Und diese Spinnen, das war wirklich wie so unser alter Ego, ne? So jede Frau hat was von der Spinne an sich.
Also Sie meinen umgarnen oder nach dem Liebesakt den Partner fressen?
Das ist je nach Situation. Aber gar nichts dagegen, nicht?
Den zu fressen danach, das gibt's doch gar nicht.
Er wohlbekommt, kann man nur sagen.
Okay. Der arme Volker hier, ne?
Was würden Sie denn sagen, auf welcher Stufe der Gleichberechtigung befinden wir uns eigentlich hier bei uns in der Stadt, in Bonn, in Deutschland vielleicht allgemein?
Nun, wir haben diverse Größen in der Kommunalpolitik und auf der, auch der Ebene, ne, wir haben eine Oberbürgermeisterin, auch nicht die erste.
Aber ist das für Sie wirklich ein Indiz, also beispielsweise, dass wir eine Oberbürgermeisterin haben in der Stadt, dass wir beim Thema Gleichberechtigung der Frau wirklich im Grunde genommen ein richtig großes Stück weitergekommen sind aus Ihrer Sicht?
Ja, wir sind da weitergekommen. Also es gibt eigentlich kaum Frauen im Lande, die nicht ihre Chancen im Berufsleben so wahrnehmen und das völlig selbstverständlich tun und auf keinen Fall mehr erinnern wollen, dass sie mal den Suffragetten das verdanken.
Mhm. Also, aber spüren Sie das denn im Museum, dass eine Frau an der Spitze ist? Setzt sie sich zum Beispiel für die Finanzierung des Frauenmuseums ein?
Na, das könnte besser sein. Das könnte noch etwas zulegen. Aber sie ist außerordentlich freundlich, hält Reden und ist ganz und gar wirklich für uns und das finde ich sehr schön. War Bärbel Diekmann auch.
Mm. Und die Männer davor oder danach nicht?
Manchmal schwieriger. Also da war es nicht immer so. Da gab es wirklich völlige Unverständnis, so war
okay.
das.
Das heißt, es ist der Unterschied ist die Art der Sprache, aber letztlich die Art der Finanzierung und der Unterstützung ist gleich. Korrekt?
Ja, es ist ja auch nicht gerade einfacher geworden. Also wir hatten bessere Zeiten in Bonn. Also wir bedauern das sehr, dass die Bundesregierung fort ist, weil das gab uns unglaublichen Push von allen Seiten, ganz besonders. Jeder Abgeordnete hatte irgendwie Besuchergruppen. Also es war ganz einfach, auch eine Ministerin oder auch die Vizepräsidentin des Bundestages mal um die Ecke schnell herzuholen für eine Rede oder auch kleine Kampfmaßnahmen.
Ich finde bei dem Thema, ich finde das ja oft, also absolut richtig, dass man natürlich in der Art der Sprache sich gleichberechtigt, sich gut, sich wertschätzend verhält. Mhm. Viel wichtiger finde ich das, ehrlich gesagt, noch in den Taten. Und natürlich gibt es da eine nach wie vor absolute Ungleichberechtigung zwischen Mann und Frau in Deutschland. Nehmen wir mal beispielsweise die Bezahlung. Also nach wie vor ist es so, dass Frauen deutlich schlechter bezahlt werden in vielen Berufen, als das die Männer sind. Jetzt kann man da gut, jetzt kann man große Reden halten und schön darüber sprechen, aber das bringt, ich sag mal, euch Frauen ja nichts an dieser Stelle, wenn man die Taten sprechen lässt. Ist das nicht so?
Also man muss wirklich also mal ganz genau sehen, schöne Worte in der Tat, sie wecken Bewusstsein für die Dinge. Das muss ja erstmal sein. Und dann können die Taten folgen. Also erstmal muss irgendwas schon mal so verbal, geistig bewältigt sein. Oder auch jetzt was das... so betrifft das diese unterschiedlichen Gehälter und so. Das ist ja eigentlich ganz klar. Auch viele Frauen wählen nicht den Beruf, der sie weiterbringt. Also das ist schon mal eine Grundeinstellung.
Das heißt, Frauen sind selber schuld dran?
Jetzt? Das kann man jetzt nicht so sagen, aber Bewusstsein, das muss wirklich, also jeder hat ihren Kopf, nicht? Da würde ich schon was erwarten.
Vor 30 Jahren hat Ali Schwarzer oder sogar noch länger, hat Ali Schwarzer ja losgelegt, hat Emma gegründet, die Frauenrechte nach vorne gebracht. Die hat ja wirklich eine steile Frauenrechtlerinnenkarriere gemacht. Mhm. In einer Dokumentation werden sie im gleichen Atemzug wie sie genannt. Das heißt, das ist in etwa gleichberechtigt zwischen ihnen und Ali Schwarzer. Trotzdem ist sie viel berühmter, ist auch ein paar Jahre älter als sie. Hat sie sie geprägt?
Also war sehr wichtig, ganz klar. Geprägt kann ich nicht sagen, weil wir ja ungefähr zu gleicher Zeit loslegten. Aber ich habe sie immer sehr als sehr positiv und wirklich wegweisend für viele Frauen so gesehen und tue es immer noch. Also aber ich schätze sie total.
Aber der, wie soll ich sagen, also die Zeitspanne, die ist ja schon echt lang und es hat sich aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel entwickelt, denn der Gender Pay Gap ist immer noch riesig. Die Gleichberechtigung hat offensichtlich noch nicht stattgefunden, zumindest nicht in dem Umfang, den wir uns gewünscht hätten. Und ich empfinde bei der jüngeren Generation, also die wirklich so zwischen 18 und 30, sogar einen Rückschritt.
Ja, also ein Teil der Gesellschaft macht sich's gemütlich und will keine Verantwortung, will keinen Stress. Das ist ja auch Stress, nicht? Wenn ich als junge Frau heute Kinder auf der einen Seite, Mann, Beziehung und man möchte ja auch leben und Beruf auf der anderen Seite, also das ist wirklich komplett wahnsinnig, was man da so leisten muss. Mhm. Und das wollen eben viele nicht. Aber eigentlich, mal auf die Frauenrechtlerinnen aus den frühen Jahren zurückzukommen, die haben immer gesagt, es gibt eigentlich gar keine Wahl. Mhm. Also jede Frau hat die Verpflichtung, sich auch im Staate zu engagieren. Mhm. Und das, würde ich sagen, gilt auch noch heute und gilt immer. Gilt aber für jeden Menschen.
Ist es für Sie eigentlich auch Gleichberechtigung zu gendern? Ist das ein Weg in Richtung Gleichberechtigung aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist schon ein ganz guter Weg, weil das gleicht so ein bisschen aus. Dann sind nicht die Frauen hier auf der einen Seite und die Männer sind irgendwo nicht mehr so ganz sichtbar. Die werden dadurch mitgenommen, dass sie das irgendwie auch mitverstehen.
Glauben Sie das?
Denke ich mal schon, dass ganz gut ist.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja.
Also das würde mich wirklich mal interessieren, weil das ist ja ein total polarisierendes Thema.
Ja, sehr emotional.
Ich denke mir ganz häufig, die Sprache entwickelt sich, so wie sie sich all die Jahre entwickelt hat. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo das Thema Gendern sehr, sehr viele so triggert, dass vielleicht genau das Gegenteil passiert.
Vielleicht mal kurzfristig, aber insgesamt ist das Bewusstsein für die Sprache ganz eindeutig gewachsen. Und auch die überhaupt nicht keine Spur von Feminismus und so weiter haben, trotzdem bemühen die sich. Also das Bemühen ist einfach da. Mhm. Und manche regen sich halt auf, naja. Dann regen sich auf und wieder ab. Es ist auch manchmal so eine gesellschaftliche
waren
Entwicklung.
Waren Sie immer schon so gelassen?
Oh ja.
Ja, das ist doch schön.
Ja, und zwar deswegen, weil ich unglaublich realistisch bin. Das passt gar nicht zur Kunst, ne, was man sich so vorstellt. Aber ich bin so realistisch, dass ich eigentlich immer wusste, diese Gesellschaft reagiert so und so. Sie reagiert halt mit unheimlichem Gedonner dagegen, wenn was Neues kommt. Naja, nach einer Weile spielt sich das ein. Und die Sprache wird sich verwandeln, das ist ganz klar, das lässt sich nicht zurückschrauben. Es kommt nicht mehr die Amtsfrau oder wie hieß die, die Amtmännin. Also es gab ja schon einige kleine Fehlentwicklungen.
Sie haben mal gesagt, die Kunst ist weiblich, Kultur ist weiblich, es ist an der Zeit, dass das sichtbar wird. Wie weit sind Sie damit gekommen?
Zahlen gibt es, aber die sind jetzt nicht so interessant, weil man kann das gar nicht in Zahlen messen. Wie viele Künstlerinnen haben es geschafft? Da gibt es natürlich dann doch so eine Erfolgsliste. Und da ist dann Rosemarie Trockel, die wir ja eigentlich alle total schätzen, die ist auf Platz 50, also was ihr Salär betrifft und ihr Ansehen. Ist doch irre irgendwo.
Also 49 Männer sind vor ihr.
Ja, genau. Mhm. Ja, das ist schon alarmierend.
Sind denn Frauen bessere Künstlerinnen?
Sie sind manchmal ein bisschen zu komplex, weil sie ziehen immer so vieles mit ein. Oder noch was anderes, die männlichen Künstler, habe ich mal beobachtet, die sind schnell so wie ihre eigene kleine Fabrik.
Aber mir ist das zu allgemein, muss ich wirklich sagen. Kann man das überhaupt unterscheiden? Nein, ich bin jetzt wirklich weit weg von Kultur und Kunst, also dass ich da ganz tief drin wäre in diesem Thema, muss ich wirklich sagen. Aber kann man das unterscheiden, dass sie ein Gemälde beispielsweise, das hat eine Frau gemalt, das hat ein Mann gemalt? Ist es so einfach?
Nee, ist nicht einfach. Man muss ziemlich viel wissen über die jeweilige Person, die das hergestellt hat.
Ja, aber dann geht es doch um die Kunst und nicht um das Geschlecht.
Doch, es geht eigentlich schon immer um das Mitnehmen von Biografischem und Erfahrungen. Das alles spielt ja mit in die Kunst herein. Man arbeitet ja an bestimmten Themen, weil man da einen dringenden Bedarf sieht.
Und also es gibt ja diese Theorie, dass die männliche und die weibliche Kommunikation anders ist. Ne? Die männliche hierarchisch und die weibliche eben in der waagerechten und vereinnahmend und ganz viele Blickwinkel mit einbeziehen.
Ja, ja,
das ist nicht immer besser.
Nicht aber, immer, das macht es ein bisschen verwirrend
vielleicht. Aber das ist vielleicht, und das ist das, was Sie mit komplex meinen, glaube ich.
Ja, genau.
Das heißt, ein weibliches Gemälde ist tiefsinniger.
Ach, nee, das ist gar nicht wertend gemeint.
So, es
jetzt
zieht nur andere
muss ich
Dinge
aber
mit.
Noch mal einschreiten hier.
Nee, das hört sich gerade so an.
Nein.
So als könnte man sozusagen die weibliche und die männliche Kunst und Kultur wirklich scharf trennen.
Also diese Beobachtung, die ich gemacht habe über so einige Jahrzehnte, sind wirklich so, die männlichen Künstler neigen sehr schnell dazu, eine darf ich mal negativ sagen, Masche zu perfektionieren. Und dann sind die dabei, diese Masche auszubauen. Und ich denke, Jeff Koons, nicht? Der hat diese gläsernen Luftballons gemacht. Also der hat eine Fabrik, der Kerl. Andere auch.
Und weil er gemerkt hat, das läuft gut und das mache ich halt immer weiter.
Und die Künstlerinnen sagen sehr viel, es ist alles nur eine Verallgemeinerung. Ne? Aber die sagen dann, also diese ewige gleichmachende oder gleiche Geschichte langweilt ja total. Die fangen dann was Neues an. Und zwar sehr schnell. Und das genau Rosemarie Trockel und andere natürlich auch. Ein gutes Beispiel.
Das heißt also, so ein Monet oder jetzt mal so große Maler der Renaissance, also haben im Grunde ihren Stil runtergemalt, fertig aus. Und eine Frau zu der gleichen Zeit hätte vielleicht noch mehr Facetten angeboten, so verstehe ich das.
Es gibt möglicherweise in der Zeit nicht so viele berühmte Frauen.
Genau,
ja. Es gibt so viele Künstlerinnen, die werden aber nicht entdeckt. Und zwar deswegen, weil die Museumsleiter, die besonders die männlichen,
das ist ja das nächste Problem,
gehen gar nicht in Ateliers rein. Sie beurteilen das, was sie nie gesehen haben. Und das ist doch unglaublich. Das heißt, ihr Urteil ist so, was ich nicht kenne, kann gar nicht gut sein. Das ist doch wirklich, ist doch unglaublich daneben, nicht?
Das heißt auch klares Plädoyer, wie es ja auch bei vielen DAX-Konzernen, haben wir heute noch nicht die Situation, dass auch weibliche Vorständinnen zu wenig vorhanden sind, so wie es bei offensichtlich großen Museen der Welt auch nicht der Fall ist, korrekt?
Ja, ja.
Also das kann man sagen, je erfolgreicher und größer das Museum, desto männlicher?
Ja.
Merkt man eigentlich an modernen, aktuellen Künstlerinnen, dass so Trends der Zeit, beispielsweise Nachhaltigkeit, vernünftig mit dem Klima umzugehen etc., in irgendeiner Form Einfluss nehmen in die Kunst?
Nachhaltigkeit in der Kunst, also die Kunst ist sowieso nachhaltig. Nicht alle, manche verschwinden im nächsten Container. Also,
gut, das ist die ganz rein haptische Nachhaltigkeit. Aber ich meine jetzt nochmal die inhaltliche Komplexe. Also ja, sind das Themen, die Einfluss nehmen?
Doch, das sind wirklich die Themen, die die Künstlerin so bringen. Eben wie Nachhaltigkeit, das ist jedes dritte Wort. Und ja, Natur hineinnehmen, Biologie auf allen Ebenen. Und das geht dann auch sehr ins Mediale dann auch über, weil da gibt es neue Möglichkeiten.
Kommen wir doch nochmal kurz zu Ihrem Museum, mhm, das Frauenmuseum in Bonn, mhm, 81 gegründet. Unter anderem hatten Sie einen Unterstützer in der Stadt, nämlich Peter Pollmann, der war ja damals Liegenschaftsdezernent oder Liegenschaftsamtsleiter.
Ja.
Wie kam es denn dazu, dass ein Mann Sie so unterstützt hat und Ihnen das Gebäude quasi zur Verfügung gestellt hat?
Mhm. Fand ich auch toll. Genial, der Mann. Er war weitsichtig.
Vielleicht liegt es daran, dass er auch eine Frau hatte, die ich glaube,
auch, politisch gut drauf
sehr
war.
Aktiv war. Ja,
genau. Ja, ja. Sie hatte mir auch gesagt, frag doch mal den Peter. Habe ich den Peter mal gefragt. Und
okay.
Dann, das waren unheimlich viele glückliche Zufälle, dass dieses gräußliche Kaufhaus gerade leer stand, dass es so eine Art Mega-Investitionsruine war. Mhm. Da hat die Stadt 3 bis 4 Millionen dafür gezahlt. Wenn wir da nicht reingegangen wären, dann wäre das dann eine fürchterliche Blamage geworden.
Man hört schon, also für all die noch nie da waren, ein Besuch im Frauenmuseum lohnt sich definitiv. Nicht nur für Frauen offensichtlich.
Nee,
gerade für Männer, oder?
Ach,
gerade
immer schon.
Für die Männer. Sind Sie bereit für noch ein paar heikle Fragen, die wir noch vorbereitet haben?
Mhm, da bin ich aber sehr neugierig.
Ja,
die Kleine und der Groß. Heikle Fragen an?
Und zwar an Marianne Pitzen. Frau Pitzen, wie viele Männer haben Sie eigentlich schon um den Finger gewickelt?
Um Finger gewickelt? Ich wickle noch heute. Was heißt da haben?
Wie leicht hatte es denn Ihr eigener Mann mit Ihnen eigentlich?
Ja, also ich habe ihn in unseren frühen Jahren, habe ich ihn immer so aus Spaß genannt, Patriarch. Da war er leicht irritiert,
ja?
Weil er war ja schon ein Jungfeminist.
Aber Sie waren doch die Bestimmerin zu Hause, oder nicht?
Wir teilen alles.
Natürlich.
Also es gibt keinen Ärger über ein Mülltönchen, nein.
Keine offene Zahnpastatube.
Nein.
Herrlich.
Über was zanken Sie sich denn dann? Über was wird gezankt im Hause Pitzen?
Streit? Lassen wir völlig draußen. Nein, wir regen uns auf über
ein
die
Thema.
Kunstszene.
Ich habe ein Thema für Sie, da könnten Sie sich mit mir streiten. Könnte Ihre Nachfolge im Frauenmuseum irgendwann mal ein Mann sein?
Nein.
Okay. Das finde ich jetzt überhaupt nicht gleichberechtigt, finde ich das, ehrlich gesagt. Ich persönlich
also,
nicht.
Männer sind im Hause, aber es ist wirklich so, das ist unsere Erfahrung und Lebenserfahrung, sagen wirklich, kaum taucht ein Mann auf, da will er doch schon den Bereichsleiter spielen. Da haben wir doch ein Café, nicht? So ein kleines Café.
Das darf er machen.
Und? Ja, genau. Aber der wacht eisern über seine Sphäre.
Aber
ich finde das witzig.
Das ist ja wie in der katholischen Kirche nur umgekehrt bei Ihnen.
Ja, ein bisschen, ne? Gar nicht verkehrt.
Ja, wir müssen, nur kein Neid, Volker.
Wir müssen
kein
härter
Neid
sein. Wir sind ja noch nicht weit, wie Sie selber
so
gesagt haben.
Ja.
Und
genau,
weil wir noch nicht so weit sind, müssen wir noch ein paar härtere kleine Phasen durchziehen.
Verstehe.
Sie sind immer mit dem Fahrrad unterwegs. Man kennt Sie auf dem Fahrrad durch Bonn radeln. Welches ist Ihr Lieblingsradweg?
Ich komme aus der Südstadt, weil die Nordstadt zu teuer war oder überhaupt nichts zu finden war. Also Südstadt, fahre dann durch den Hofgarten. Und das ist so eine Sekunde oder vielleicht drei Sekunden Hofgarten. Das ist sowas Schönes. Das finde ich total begeisternd, dass man immer so einen schönen Blick hat auf diese, ja, drei wirklich Sekunden, diese Wiese und die Bäume. Wunderschön. Und dann über den Münsterplatz. Also es ist einfach schön, das Stadtgetriebe gleich mitzunehmen.
Okay. Ist das denn, ich frage jetzt einfach mal, ist das denn gut für die Haare? Also wenn Sie Fahrrad fahren,
fahren,
der Wind
genau
geht vorne.
Genau, Sie fahren auch nicht mit Helm,
weil,
ne? Ich habe Sie schon gesehen. Nein.
Sie haben ja im Grunde einen vor allem da, also, Sie brauchen ja gar keinen. Nein, es ist ja so, dass man erkennt Sie natürlich in der Stadt, ne? Das heißt, Sie sind ja eine Bonner Figur, die wirklich ja auch optisch natürlich bekannt ist. Wie lange brauchen Sie morgens im Bad, bis die Frisur sitzt?
Ach, das geht ganz schnell, weil ich habe das ja seit meinem 17. Lebensjahr trainiert. Also ich denke darüber nicht nach. Ein kleines Morgenritual, höchstens 5 Minuten fertig. Und dann setze ich mich den Stürmen hier aus. Wahnsinn.
Und abends kann man dann sehen, wie stürmisch es tatsächlich
genau
war.
Wären Sie gerne mal ein Mann? Und wenn ja, in welcher Situation?
Ein Mann. Das ist aber echt, das ist eine sehr tiefgreifende Frage.
Dann kommt die ja aber von mir.
Ich wäre ja, überhaupt gerne, ich wäre nicht gerne ein Mann. Ich habe zwei Brüder, das reichte mir. Die Ärmsten waren immer so unter Stress, tapfer, mutig, irgendwie auch draufgängerisch zu sein. Das waren sie dann auch.
Durften nicht weinen wahrscheinlich. Damals durfte man ja noch nicht weinen als Junge.
Ja, ja, ja. Stimmt. Mhm. Ja, nein, ich finde, das weibliche Wesen oder Unwesen hat noch so viel zu tun. Wir haben wirklich so viel zu tun und deswegen stellt sich die Frage jetzt nicht so für mich.
Zu guter Letzt noch ein
ja. Am Ende muss ich doch sagen, ja? Die Zeiten entwickeln sich ja doch so, dass man ja konfrontiert wird mit allen möglichen Wesen. Früher habe ich gesagt Zwischenwesen, das geht ja heute nicht mehr. Also wirklich Menschen, die sagen, ich sehe mich als Frau oder ich sehe mich als Mann. Mhm. Und das ist total interessant, was sich da entwickelt in der Gesellschaft. Also das ist ja nicht am Ende die Entwicklung.
Nee, ich glaube, da sind wir
nicht,
noch relativ am Anfang.
Viel mehr auf. Ja, mhm. Nicht? Die sagen, genau. Ich sehe mich mal ganz anders. Mhm. Das ist natürlich toll, dass es auch möglich ist.
Das wird mit
ist.
Sicherheit auch großen Einfluss auf die Kunst haben.
Ja, es wird haben. Oh ja, ganz sicher.
Letzte Frage an Sie. Ein Rat von Frau zu Frau. Was würden Sie Katja Dörner raten? Was sollte sie tun, damit sie wiedergewählt wird?
Mhm. Sie erfordert alle Diplomatie. Ja, natürlich gibt es noch ein bisschen mehr Fragen als den Radweg X. Und es gibt vieles, was sie wirklich in Angriff ist auch schon wieder ein Schreckenswort. Das geht auch nicht. Also, was
anpacken.
Sie tun sollte, die weibliche Berufstätigkeit in all ihren Facetten so wahrnehmen, dass sich da was verändert. Also das heißt Kindergärten und es gehört noch mehr als Kindergärten zu einem weiblichen Dasein dazu. Und ich glaube, im Stadthaus ist so einiges auch im Gange, dass man flexible Arbeitszeiten hat, dass man auch wirklich mehr auf das weibliche oder das komplexe menschliche Wesen, Leben eingeht. Ich meine, Männer wollen auch nicht so stur von morgens bis abends da sitzen. Also ich glaube, Arbeiten, das ist so unser Hauptthema. Und da ist es doch nötig, ganz genau hinzugucken. Und eines würde ich ihr sagen, sie sollte, soweit sie das kann, verhindern, dass irgendwie Riesenbaukomplexe abgerissen werden. Das ist so ökologischer Wahnsinn. Das würde ich mal, weil mich interessiert auch der Städtebau sehr. Mhm. Deswegen auch. Also Häuser von riesigster Art abreißen zu lassen, wie es Bristol oder
das Stadthaus.
Ja.
Ist das, aber das ist ja nicht schön.
Das
oder
geht
ist das künstlerisch? Ist das künstlerisch wertvoll aus Ihrer Sicht?
Es hat seine wie so ein Zeichen im Stadtbild. Wenn das fehlt, ist das schon ein kleiner Verlust.
Es wäre ein Verlust. Es wäre ein Verlust, vor allem, wenn es das Frauenmuseum nicht mehr gäbe und vor allem, wenn es Sie nicht mehr gäbe. Liebe Frau Pitzen, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. War sehr spannend, über diese Themen zu sprechen.
Genau, und ich rate wirklich allen, besucht das Frauenmuseum, es lohnt sich.
Na, das allerdings.
Danke.
Dankeschön.
Das war Hier und Leute. Der Stadtwerke Bonn Podcast, präsentiert von Die Kleine und der Groß.